Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt ja nichts Schlimmeres als Bands, die irgendwie seit Jahren und Jahrzehnten immer gleich klingen. Muss nicht immer zutreffen, aber bei den meisten Bands aus dem Rock, wenn die so spielen wie, na, sagen wir in den 70ern oder 80ern, irgendwie langweilig. Es gibt aber auch Bands, die immer dasselbe spielen und die trotzdem irgendwie interessant klingen. Und die Pet Shop Boys, das ist so eine Band. An ihrer Grundformel hat sich ja im Prinzip seit 35 Jahren so wirklich nichts geändert. Trotzdem ist alles irgendwie anders bei denen. Immer wieder neu, man ist immer wieder überrascht, wenn sie eine Platte rausbringen. Die klingt frisch und neu und immer wieder voller neuer Energien. Und wenn man es dann zerlegt, denkt man, naja, es ist ein bisschen Disco-Beat, es ist ja ein bisschen Elektro- und Popmelodie. Und trotzdem packt es einen immer wieder. Warum sind die so erfolgreich? Das möchte ich jetzt klären mit Jan-Niklas Jäger. Der hat ein Buch geschrieben, Factually, über die Pet Shop Boys. Guten Tag, hallo Herr Jäger.
Guten Tag.
Ja, das neue Album Hotspot von den Pet Shop Boys wird bis jetzt vor allem als Ausdruck von Hedonismus rezipiert. Es ist ja ein Berlin-Album, was hier auch so ein bisschen die Clubkultur der Stadt beschwört. Und Sie sagen in Ihrem Buch Factually, aber das Gegenteil, die Pet Shop Boys sind Gesellschaftskommentatoren. Sie haben, Zitat, viel interessantere Songs zu Gesellschaft, Geschichte und Subkultur geschrieben als zum Beispiel so eine Punkband wie Black Flag. Gilt das auch noch für das neue Album? Was haben Sie denn beobachtet?
Ja, also erstmal würde ich so dieses hedonistische Element gar nicht so sehr als Gegensatz zur Gesellschaftskritik lesen, weil darin ja auch viele utopische Entwürfe stecken. Also kann man das nicht so schwarz-weiß betrachten, finde ich. Was das neue Album angeht, so sehe ich das in erster Linie eigentlich, ja, zu einem großen Teil als so eine Art Milieustudie. Also gleich in einem Song heißt es ja, geht es um die Happy People in a Sad World. Da ist ja dieser Konflikt bereits schon in dieser Zeile drin und es geht auf dem Album weniger um die gesellschaftlichen Umstände als auf früheren Alben, das stimmt, aber es geht viel um die Reaktionen darauf. Also es sind Porträts von Menschen, die irgendwie Halt suchen und dabei gibt es eben auch sehr viel Bezug auf die Club-Subkultur und eben dieses hedonistische Element, weil das eben in dem Milieu, dem sich das Album größtenteils widmet, dann auch so die entsprechende Reaktion auf den aktuellen Zeitgeist ist. Aber es gibt auch andere Beispiele. Also es ist ja nicht nur auf diesen subkulturellen Aspekt beschränkt.
Hedonismus und Gesellschaftskritik. Sie reden in Ihrem Buch an einer Stelle von den Pet Shop Boys als romantische Chronisten. Das müssen Sie mal näher erklären.
Ja, im Prinzip ist das lebt diese Band viel durch die Gegensätze, die auch teilweise von den beiden Mitgliedern so ein bisschen verkörpert werden. So eben Skepsis und Euphorie. Man hat eben diesen ausgelassenen Club-Party-Teil, aber auch einen sehr historischen Blick auf die Dinge. Neil Tennant hat ja auch Geschichte tatsächlich studiert. Und das ergibt so eine spannende Dialektik eigentlich, so eine Dynamik, die sich durch das Werk zieht und eben einerseits so diesen utopischen Gedanke an eben ein besseres Leben, Happiness is an Option, heißt es auf einem älteren Album, immer aufrechterhält, aber immer so auch mit einem skeptischen Blick darauf wirft, wie das umgesetzt werden kann, aber auch eben einen sehr kritischen Blick auf die Gesellschaft, die überhaupt erst erfordert, dass man solche Utopieentwürfe machen muss.
Das Interessante an den Pet Shop Boys, Sie sagen das auch in Ihrem Buch, Sie nennen sie multidimensionale Band, ist ja auch, dass Ihre Musik im Mainstream funktioniert, aber auch in der Subkultur. Wie haben die das geschafft?
Ja, im Prinzip, indem sie Popsongs schreiben, die auf mehreren Ebenen funktionieren, die man einerseits als Massenentertainment im Radio hören kann, die so auch funktionieren, aber wo es dann oft noch einen Subtext gibt, das findet sich gerade bei den ganzen Hits aus den 80ern, die eigentlich jeder kennt, zuhauf. West End Girls, das war gleich der erste große Hit, da geht es um Klassenunterschiede, weil das West End ist ja das reichere Viertel in London und das East End ist das Armenviertel. Oder Rent, ein Song, der eigentlich oberflächlich betrachtet klingt wie ein Liebeslied, aber eigentlich geht es mehr um das Abhängigkeitsverhältnis, in das sich die Ehefrau zu ihrem Mann begibt, wenn man in einem kapitalistischen System lebt.
Sie zitieren Neil Tennant mit dem schönen Satz, ich habe Che Guevara mit Debussy zusammengebracht, um Revolution mit Schönheit zu kombinieren. Also erstmal ist es ernst gemeint und dann, wenn ja, gilt das heute auch noch bei denen?
Ja, ich denke schon, dass es ernst gemeint ist, weil es eben diese Verknüpfung gibt zwischen einem sehr ästhetischen Ansatz, also ästhetisch im Sinne von Ästhetizismus. Es geht darum, wie werden Sachen gesagt, werden sie ansprechend gesagt. Aber eben die Sachen, die gesagt werden auf eine sehr ästhetisch ansprechende Weise, sind dann welche, die sich eben auch mit subversiven Themen begeben. Und Tennant zitiert auch, also bringt auch gerne so ein paar schon quasi sozialistische Ideen manchmal in seine Songs mit ein. Und bei dem neuen Album gibt es da schon eine Wandlung, sage ich mal. Es kombiniert eher Eskapismus mit Melancholie, würde ich sagen. Also die Schönheit, von der ich gerade gesprochen habe, steckt da mehr in der Romantik, nach der sich viele in den Songs sehnen, die aber auch nicht so wirklich greifbar ist. Und die Revolution, die scheint gar nicht mehr in Greifnähe zu sein. Es scheint mehr darum zu gehen, wie man sich mit der Hilflosigkeit abfindet, die gerade so durch den Zeitgeist geistert.
Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, die beiden sind jetzt schon über 60 und trotzdem mit Clubkultur wirken sie immer noch unglaublich zeitaktuell. Wie haben die das geschafft? Normalerweise ist es ja so bei Leuten, die denselben Stiefel fahren, den sie vor 30 Jahren schon gefahren sind. Im Rock merkt man das beispielsweise. Das klingt dann sehr miefig. Warum ist das bei denen nicht so?
Ja, weil der, weil sie sehr am Zeitgeist entlang surfen. Ich glaube, das ist auch ein Zitat, das hat Chris Lowe gesagt, hat so genannt, dass Popmusik ist, die am Zeitgeist entlang surft und dabei transzendente Elemente entwickelt. Und dieses Zeitgeist-Surfing machen sie halt immer sehr elegant, sodass es nie irgendwie ewig gestrig wirkt oder irgendwie nostalgisch verklärt. Es wirkt manchmal nostalgisch, gerade auf der neuen Platte, aber nie nostalgisch verklärt. Das ist noch ein großer Unterschied. Und ja, am Anfang traten die Pet Shop Boys ja auch als so ein Synthie-Pop-Duo auf, waren damit voll im aktuellen Chartsound präsent. Und dann ab der dritten Platte kamen ja die House-Einflüsse dazu. Und ich denke, dass das auch sie vor diesem typischen Synthie-Pop-Tod bewahrt hat, die dann auf einmal alle vollkommen out waren, als Grunge um die Ecke kam. Aber die Pet Shop Boys hatten schon so eine neue Insel im House und eben in einem noch stärkeren Bezug zur Clubkultur gefunden, so ähnlich wie Depeche Mode eine neue Insel gefunden haben, indem sie Blues-Einflüsse aufgenommen haben und stadiontauglich wurden, während die Bands, die eben so auf dem klassischen Synthie-Pop-Sound geblieben sind, wie Ultravox oder The Human League, eher von der Bildfläche verschwunden sind.
Ja, vielen herzlichen Dank. Erklärungen waren das vom Autor Jan Niklas Jäger, der hat ein Buch über die Pet Shop Boys geschrieben. Factually heißt der Band, ist letztes Jahr erschienen bei Testcard Zwergobst. Popmusik, die am Zeitgeist entlang surft, das können wir uns jetzt mal merken in Bezug auf die Pet Shop Boys. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch viel von denen zu erwarten sein. Oder, wenn man ihnen jetzt glauben kann, dem Herrn Jäger, egal was die Pet Shop Boys in Zukunft machen, das wird mit Sicherheit erfolgreich.